Und Ulm zusammen haben sich wieder eine Themenreihe überlegt gehabt. Die haben wir dann zwar nicht im ganzen Bezirk gemacht, die einzelnen Pastoren hat es nicht ganz so passt scheinbar von der Reihenfolge her. Und man ist dann bei Pfuhl und Ulm hängen geblieben. Und die haben wir, als erstes haben sie eine Überschrift gehabt, Zehmer kommen und Zehmer halten. Wo ich das gelesen habe oder gehört habe, habe ich gesagt, ihr liebe Leute, das verstehen ja bloß die, die auf der Alp gekommen sind. Ja, ich kenne das noch, aber ob das die anderen Leute kennen. Naja, am Ende ist dann der Flyer rausgekommen, wo es geheißen hat, die Weggefährden. Und dann haben sie so Weggefährde, einzelne Predigtthemen für jeden Sonntag gemacht. Weggefährde, Gastfreundschaft, Dankbarkeit, Gemeinschaft, Güte, Ermutigung und Weggefährde, Gebet, wo dann auch da mit dabei war. Darum also bei euch heute das Thema Gebet. Johann war in einem frommen Elternhaus aufgewachsen und hat deshalb von klein auf erlebt, dass man Gott bitten kann und Gott Gebet erhört. Dann hat er schon als junger Kerl eines Tages Gott gebeten, ihm doch mitzuhelfen mit seiner Mannschaft, dass sie das Fußballspiel gegen die Nachbarjungs gewinnen. Und sie haben 3-0 gewonnen, tatsächlich. Als er ein junger Mann war, hat er Gott das Anliegen gebracht, dass er Gott ihm doch das Herz dieser Irmtraut zuneigen möchte und ihm eine Beziehung schenken möchte mit ihr. Und oh Wunder, ein paar Tage später gab es so das erste Date mit ihr. Und ihr könnt euch vorstellen, das Glück war groß. Ihr lacht gar nicht so arg. Wisst ihr davon doch gar nichts. Doch, ja, Spaß. Ja, und es war dann, nachdem es so war, ein Jahr später hat er gesagt, Herr, jetzt muss man aber auch helfen, wenn ich zu ihrem Vater gehe und ihm ihre Hand anhalte, dass ich auch sein Wohlwollen bekommen. Und oh Wunder, als er das der Vater gefragt hat, hat ihn der in die Arme genommen. Und so hat Johann in seinem Lebensabschnitt manches an Erfahrungen mit Gott gemacht, wo Gott Gebet erhört hat. Nur bei einer Sache hat Gott nie reagiert. Jahrzehntelang hat Johann immer wieder Gott gebeten, dass er ihm doch mal einen Lottogewinn schenken möchte, damit sein Leben ein ganz kleines bisschen leichter war. Es war nicht so leicht, sein Auskommen. Aber so oft der Gott auch auf den Wunsch ihm gesagt hat, Gott hat sein Gebet nicht erhört. Und als er dann mit 92 Jahren gestorben ist, da hat er vielleicht so circa an die 1000 Mal Gott immer wieder diesen Wunsch gebracht. Vergeblich. Und ihr könnt euch vorstellen, im Himmel angekommen war die erste Frage von Johann an Gott, Herr, du hast mir so viele Bitten erhört. Warum hast du mir diesen einen Wunsch verwehrt? Und Gott schaute ihn liebevoll an und sagte zu ihm dann, Johann, jedes Mal wollte ich dir deine Bitte erfüllen und habe darauf gewartet, dass du einen Lottoschein ausfüllst, aber du hast es nie gemacht. Also dieser Psalm, wo es heißt, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, der trifft also nicht immer zu und gilt nicht für alles. Gebet. Wenn dich jetzt jemand auf dem Weg hier zur Gemeinschaftsstunde heute Nachmittag gefragt hätte, Gebet, beten, was ist das? Was hättest du ihm geantwortet? Spontan, was hättest du ihm gesagt? Reden mit Gott. Ja. Gar nicht so einfach vielleicht. Der Evangelist Hans-Peter Reuer, der hat gerne Menschen gefragt, wenn er begegnet ist, warum betest du eigentlich? Und er schreibt in einem Büchle, überraschenderweise hat er oft als Antwort bekommen, das weiß ich auch nicht ganz so genau, aber es gehört dazu, ich tue das einfach, ja, ist doch wichtig. Und von sich selber, da war ich sehr überrascht, bekennt Reuer, ich habe einige Jahre immer wieder gefragt, warum soll ich Zeit und Anstrengung investieren, um Gott Dinge zu sagen, die er doch sowieso schon weiß. Vielleicht geht es ein oder dem anderen manchmal ähnlich, dass er sagt, wenn Gott nichts verborgen ist, weshalb ihm dann noch Dinge sagen, weshalb dann noch beten. Eine Frage mal an euch Ehepaare in unserer Mitte. Wer von euch hat am Hochzeitstag, damals wo er geheiratet hat, seiner Frau oder seinem Mann gesagt, ich liebe dich, mal Handzeichen? Ist etwas zurückhaltend, ist vielleicht schon lange her, dass ihr es nicht mehr ganz genau wisst. Ja? Ich liebe dich. Frage, warum wiederholt er das immer noch? Ich bin mit meiner Frau 49 Jahre jetzt verheiratet. Da sollte man doch denken, da hat man sich zwischenzeitlich alles gesagt, oder? Warum noch miteinander reden? Ich denke, jeder von euch kennt auf diese banale Fragen die Antwort. Aber nehmt es mal als Gedankenanstoß mit, wenn in euch vielleicht die Frage aufbricht, warum soll ich jetzt mit dem Anliegen das auch noch Gott bringen, auch Gott sagen? Wir wollen heute miteinander, schauen, ob es kommt, wollen miteinander heute Mittag vier Gründe betrachten, warum beten. Das erste Grund, warum beten, weil mich Gott zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat und das Gebet Wesen der Gemeinschaft ist. Ohne Gespräch entsteht keine Beziehung zwischen Menschen und auch nicht zwischen Gott und uns. Und es ist ganz normal eigentlich, dass Kinder mit ihren Eltern reden, solange es stimmt. Genauso normal darf es sein in der Beziehung zwischen uns und Gott. Reden ist ein Stück weit dieser hörbare Ausdruck unserer Beziehung mit ihm. Und wo das Gespräch erstummt, erkaltet Beziehung, das kennen wir nur zu gut. So mancher hat manchmal so Sehnsucht, ich möchte Gott näher kommen. Und dann hat man viele Aktivitäten und meint das und jenes zu tun, um einfach dieses zu erreichen, Gott näher zu kommen. Aber Gott will nicht näher kommen, Gott will Gemeinschaft und nicht Aktivität. Gott will Gemeinschaft mit mir, denn zur Gemeinschaft gehört das Miteinander, Reden, das dazu. Gott ist Gespräch mit mir, mit uns, eine Herzensangelegenheit. Es ist also kein liturgischer Akt, keine Pflichterfüllung, sondern Gebet ist Liebe, Beziehung, Gemeinschaft. Er hat mich ja zu seinem Gegenüber geschaffen, wenn man denkt an die ersten Seiten der Bibel, Schöpfungsgeschichte. Gegenüber, weil er Gemeinschaft, Beziehung mit mir wollte. Warum also beten? Weil Beten mich in diese Beziehung mit ihm hineinzieht. Ein zweites, warum beten? Weil Gottes Wort uns dazu auffordert. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und der Apostel Paulus hat der Gemeinde in Thessalonich deutlich geschrieben, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Und jetzt kommt es, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich denke, die Bedeutung oder besser gesagt eigentlich die Notwendigkeit des Gebets für uns als Kinder Gottes, für unser Leben, kann gar nicht deutlicher formuliert werden. Und wo sonst als in dieser Begegnung, in dieser Beziehungsgemeinschaft erfahren wir etwas von seiner Gnade, von seinem Segen, seine Zusagen, seinen Verheißungen, die er für mich bereithält. Also beten deshalb, weil Gottes Wort uns dazu einladend, liebevoll auffordert. Ein drittes Gedanke, warum beten? Weil beten einen geistlichen Veränderungsprozess auslöst. Ich glaube, wir alle können dieses Sprichwort im Volksmund: sage mit mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Beziehungen prägen die Persönlichkeit. Sie beeinflussen mein Denken, mein Verhalten, formen unsere Werte, unseren Charakter. Nicht umsonst ist es Eltern ja auch so wichtig, mit wem haben meine Kinder Verbindung, Beziehungen? Wer hat Einfluss auf sie? Wer prägt sie? Wenn wir in der Beziehung mit Jesus leben, dann kommt auch gerade im Gebet dieser Einfluss in unser Leben herein, prägt uns, und seine Persönlichkeit verändert unser Leben. Weil Gebetszeit ist Begegnungszeit mit dem Herrn und König. Nicht nur im Singen, sondern in diesem Stillehalten bei ihm. Und diese Begegnungszeit mit Jesus, die hinterlässt Spuren in unserem Leben. Ich denke, bei euch singt man ab und zu dieses Lied, wo man etwas zum Ausdruck bringt. Da heißt es: Du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen. Du stillst die Sehnsucht in mir, ganz dir nah zu sein. Ja, im Gebet. Im Gebet darf man dieses erleben, dieses ganz nah zu sein. Ich beginne manches Mal meine stille Zeit mit Gott mit Worten von einem ganz alten Lied. Das heißt: Wie die Blumen sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ich möchte euch heute ganz neu wieder ermutigen, diese Zeit mit Gott zu nehmen, in seiner Gegenwart zu sein, mit ihm, der Herr aller Herren, der diese Geschicke dieser Welt, die Geschicke deines Lebens in der Hand hat, und seine Gegenwart genießen, weil seine Gegenwart ist wichtiger als unsere Worte, die wir vielleicht im Gebet manchmal auch mit einsetzen. Wir dürfen einfach auch still Zeit mit Gott verbringen. Das ist nicht einfach. Wenn man mal versucht, still zu sein, sagen: Herr, da sitze ich jetzt, jetzt rede du. Aber diese Gegenwart mit ihm ohne Worte ist ein riesiges Geschenk und ein Geheimnis. Warum also beten? Weil die Begegnung mit ihm so kostbar ist und in dieser Begegnung sein Wesen in uns Gestalt gewinnt. Ein vierter Gedanke: Warum beten? Weil Gebet der Schlüssel zu Gottes Segnungen ist. Von Charles Spurgeon, diesem bekannten englischen Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, der auch der Gründer einer Mitbegründer der Methodistenkirche, heißt es, dass er geschrieben hat: Wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Und was das heißt, das hat Paulus versucht im Epheserbrief der Gemeinde zu schreiben, indem er sagt: Bepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, an dem wir durch Christus Anteil bekommen. Durchs Gebet bekommst du Anteil an diesen Segnungen, werden diese Segnungen Gottes in deinem Leben wirksam. Es hat mal jemand gesagt, dieses so formuliert: Im Gebet hast du den Code, das Kennwort, das dir den Zugang in Gottes Schatzkammern ermöglicht, wo du rein kannst und schöpfen kannst, was er zu bieten hat. Könnte es sein, dass wir vielleicht zu wenig wissen von dem, was wir in Jesus bekommen können? Ist uns vielleicht der Vater im Himmel weniger real als unser Geldbeutel in der Tasche? Apostel Paulus ermutigt einmal bewusst, dass er sagt: Bete darum, dass dir doch Gott erleuchtete Augen deines Herzens schenkst, damit du die Wirklichkeit, die Macht von ihm erkennen kannst. Es gilt also zu entdecken, was er für uns bereit hat. Und einer der Liederdichter, der das für meine Begriffe kapiert hat, was er in Jesus hat, der hat es mal in die Worte in einem Vers gefasst. Er heißt Philipp Spitta. Könnte ich es irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesus Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Warum also beten? Weil Gebet der Schlüssel zu diesen Segnungen Gottes ist. Aber neben dem, warum beten, birgt ja manchen auch die Frage, beten ja, aber wie? Ich tue mir manchmal so schwer beim Gebet. Wie soll ich es denn machen? Und mit dieser Frage habe ich festgestellt, sind wir nicht allein. Das beschäftigt viele Christen. Und auch die Bibel kennt Menschen, die ähnliche Probleme hatten, denen die Worte gefehlt haben. Nicht umsonst hat wahrscheinlich Paulus einmal im Römerbrief den Römern geschrieben, Römer 8, 26, der Geist Gottes in dir tritt mit Flehen und Seufzen für dich ein. Er bringt zum Ausdruck, was du mit deinen Worten nicht sagen kannst. So, schau, ob ich es richtig hier habe. Hier, ja. Er ist, der auch da mal meine Worte dolmetscht. Und selbst die Jünger Jesu haben nicht so recht gewusst, wie sie beten sollen. Zumindest nicht so, wie Jesus gebetet hat. Und so haben sie eines Tages zu ihm gesagt, Herr, lehre uns beten, wir wissen. Und Jesus hat ihnen dann diese Bitte auch erfüllt. Bevor er aber auf das eingeht, spricht er mit ihnen in Matthäus Kapitel 6 davon, was gebeten nämlich nicht ist. Beten, sagt er ihnen, ist kein Schaulaufen, nicht der Worte machen, des Menschen hören sollet, sondern ein Reden mit Gott. Und beten bedeutet auch nicht, dass du ellenlange Worte fassen musst und viel daherplapperst und denkst, je mehr ich sage, je besser weiß Gott. Nein, Gott weiß ja, was wir bedürfen. Und das Gebet ist auf jeden Fall auch keine Pflichterfüllung. Nicht etwas, so wie eine To-Do-Liste und irgendwann machen wir ein Häkchen dran. Habe ich heute auch wieder abgehandelt, ist erledigt. Irgendwo ist ja das Gewissen so in uns da, sollte ich noch beten. Ich habe mir interessant, wir haben ja eine blinde Enkelin mit knapp 6 Jahren. Und sie hat, woher sie das hat, weiß ich nicht. Wenn ich mit ihr ins Auto steige, zum Kindergarten fahre oder wenn ich sie heimhole oder sonst irgendwie. Wir sind noch nicht recht losgefahren, kommt es, Opa, wir müssen beten. Ja, ich schmunzle ein Teil drüber. Dann beten wir das Vater unser miteinander. Das hat sie im Kindergarten irgendwo gelernt. Also nicht wir müssen, ja, aber also kein Häkchenliste, sondern mit ihm wirklich reden dürfen. Roland Werner, ein Theologieprofessor, der hat es einmal so gesagt, beten ist das Atmen der Seele, durch das der Wind des Heiligen Geistes in unsere müden Glieder fahren kann. Und dann, nachdem Jesus ihnen das so deutlich gemacht hat, dann geht er ja mit ihnen dieses Gebet der Grundstruktur des Vaters unter sein. Aber auf das gehen wir heute nicht, denn im Fuhl hatten wir das mit Theo Jetter schon behandelt. Wir wollen heute 3 andere Aspekte des Gebets betrachten, nämlich dem Beten persönlich, individuell, dem Beten gemeinsam, also miteinander und das Beten gemeinsam miteinander, füreinander. Die Mukti will irgendwo, habe ich das falsche Rasierwasser heute dran. Ja, gut, sollen sie kommen. Das Erste, persönlich, individuell. Jesus sagte in Matthäus 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Mir ist neu wichtig geworden. Damit macht Jesus deutlich, beten, das Gespräch mit dem Vater ist eine intime Angelegenheit. Hier bist du ganz mit ihm allein. Da kannst du ihm auch Dinge sagen, die nicht jeder hören oder wissen soll. Da kannst du ihm in die hinterste Winkel deines Herzens blicken lassen, auch in die Abgründe deines Lebens, die sich immer wieder mal auftun. Da kann man ihm auch sagen, Herr, ich brauche dich. Die Hilflosigkeit anerkennen. Und das Großartige in diesem Zwiegespräch dürfen wir erfahren, er, der Vater, er sieht uns trotz all dem, was da ansteht, mit Augen der Liebe an und beschenkt uns mit dem, was wir brauchen. Wir hatten im Pool einen Gemeindeabend und Pool hat sich so eine Gemeindevision neu zusammengestellt und davon 8 Werte, die sie hatten. Und über die hat man dem Abend gesprochen. Und nachdem er dann fertig war, hat jeder von uns 3 so Klebepunkte bekommen, 3 verschiedene Farben, die dürfte an die verschiedenen Werte ankleben. Und Rot hat da so Bedeutung gehabt, da haben wir Mangel, Defizit. Und die anderen waren dafür, das ist mein Ding, dafür stehe ich. Und Grün war, da sind wir stark als Gemeinde. Und was rauskam, ist eigentlich fast wie überall in allen Gemeinden, wo man so hin und her hört immer wieder, die meisten roten Punkte, also Defizit und Mangel, war bei diesem Wert erwartungsvolles Gebet. Und ich musste aus letzten Sonntag dann auch so in unserer Gemeinde sagen, ich hoffe und bete darum, dass Gott auch so einen Gottesdienst dann mit benutzt, dass es nicht bei diesem Wissen um Defizit und Mangel bleibt. Denn das verändert nichts. Wir hatten vor 14 Tagen Jörg Albrecht hier zu 2 Abende bei uns in der Gemeinde. Und er hat es so deutlich gemacht, es muss vom Wissen zur Erkenntnis kommen. Und daraus folgen dann zur Eigenverantwortung, die handelt, die Schritte tut, der Veränderung. Denn nur dann kommt geistliches Wachstum in unser Leben hinein. Das Wissen bewegt nichts. Was bin ich froh, dass es bei Gott nicht so ist, dass er mit einem erhobenen Zeigefinger sagt, aber ihr, ja, sondern so wie es hier schon steht, dass er sagt, ich lade euch ein, ruf mich doch an, so will ich dir antworten und ich will dir kundtun große, unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Oder ist uns bewusst, dass Jesus sagt, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen ist, nicht ein bisschen, Freude vollkommen. Ich, Junge, ich habe mich viele Jahre nicht bekehrt, obwohl ich wusste, ich will das mal machen, weil ich denke, ein bisschen von der Freude muss ich noch mitnehmen in der Welt. Ja? Wenn ich mal fromm bin, dann fehlt eine Freude. Was für ein Depp war ich. Ja? Dass eure Freude vollkommen ist. Beten also persönlich, individuell mit ihm, darf Beziehungserlebnis sein, nicht Gefühlserlebnis. Das gehört auch dazu, ist auch immer wieder dabei. Aber Beziehungserlebnis mit ihm. Es gibt einen zweiten Aspekt des Beten, nämlich das Beten gemeinsam miteinander. Ich war überrascht, als ich auf der säkularen Plattform Wikipedia unter dem Stichwort gemeinsames Gebet Folgendes gelesen habe. Das Beten in der Gemeinschaft gibt Sicherheit. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler gibt Beten in Gemeinschaft Sicherheit, weil einer den anderen in Glauben und Zuversicht stärke. Es entspanne, behebe die Isolation des Einzelnen und aktiviere das Immunsystem. Wow, ja. Wenn das nicht wertvolle, erstrebenswerte Lebens- und Glaubenserfahrungen für ein Miteinander beten sind. Beim gemeinsamen Gebet entsteht Gemeinschaft. Als dieses Stichwort der Weggefährte Gemeinschaft Martin Böttger bei uns behandelt hat, da hat er dieses Bild gebraucht auch. Wir sind im Kreis miteinander im Gebet und mittendrin ist das Kreuz, Jesus. Und je enger wir diesen Kreis des Gebets schließen miteinander, je näher rücken wir an Jesus ran. Was für eine tolle Sache. Beten miteinander. Nun kann das Beten miteinander in ganz unterschiedliche Formen auch oder Weise sein. Aber zuerst einmal nochmal Apostelgeschichte 1, da heißt es in Vers 14, sie alle beteten, und zwar sie alle, das waren die ganzen Jünger Jesu, die waren namentlich zuvor aufgeführt, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Und eine Gruppe von Frauen war auch dabei, unter ihnen Maria, die Mutter Jesu, die Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Beten miteinander. Nun kann dieses Beten miteinander ganz unterschiedlich praktiziert werden. Eins der Praktizierung ist Beten in einer Zweierschaft miteinander. So sagt ja Jesus in Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Hast du einen Menschen, der regelmäßig mit dir zusammen betet, mit dem du vielleicht Freudiges und Schweres tragen kannst? Was bin ich dankbar, dass ich seit jetzt rund 34 Jahren jeden Mittwochmorgen um 7 Uhr mich mit zwei Freunden zum Gebet treffen darf? Was ist das wertvoll, um und voneinander zu wissen, miteinander zu lachen, auch zu weinen, wenn Dinge sind, und die Not und die Last miteinander verteilen. Man weiß, da trägt jemand mit. Ich möchte euch Mut machen, wo ihr noch niemand habt, dass er mal aufeinander zugeht. Muss nicht unbedingt jemand sein, der so ganz euer Typ ist. Ich denke zurück, als ich endlich in meinen jungen Jahren feste Sache mit Jesus gemacht habe, da habe ich gemerkt, ich brauche Zweierschaft. Und dann bin ich auf einen der Jugendbündler zu, der mit Jesus seinen Weg gegangen ist, aber nicht ganz mein Typ war. Und er hat trotzdem gesagt, machen wir zwei Zweierschaft. Und so haben wir es gemacht. Ich kann euch sagen, das hat uns vor manchem bewahrt, wo man miteinander dann auch darüber beten konnte, reden konnte. Und da haben wir miteinander auch entschieden, wir dürfen mit keinem Mädchen mehr was rumzocken, bevor uns Jesus nicht sagt, das ist die Frau, die habe ich für dich. Und sie sitzt da, Gott hat es eines Tages gezeigt. Ja, immer wieder neu, miteinander, gemeinsam. Zweierschaft, wo zwei oder drei beisammen sind. Oder die andere Art und Weise, beten gemeinsam miteinander in der Ehe. Ihr Ehepaare, betet ihr miteinander? Wenn noch nicht, dann verpasst ihr etwas. Etwas, was zum wertvollsten Geschenk Gottes für eure Ehe gehört, für eure Beziehung. Was ist es hilfreich, wenn man miteinander in der Ehe all die Dinge besprechen und miteinander tragen kann? Oder was ist es schön, wenn ich am Abend mal zu meiner Frau sagen kann, bitte bet du, mach du den Schluss des Tages. Mein Herz ist schwer, mir fehlen die Worte. Und der andere Partner macht es dann. Beten miteinander. Ich möchte euch ermutigen, wenn es nicht so ist, zu sagen, heute Abend, wenn ihr heimkommt, wenn ihr ruhig, gemütlich seid, komm, wir beten auch miteinander. Lass uns das anfangen. Und ein weiteres Beten gemeinsam miteinander in der Gemeinde. Ich denke, bei euch ist es ähnlich wie bei uns. Man hat einen Hausgebetskreise, man hat vielleicht einen Gemeindegebetskreis unter der Woche oder man veranstaltet immer wieder mal auch so besondere Lobpreisgebetsgottesdienste. Es sind viele verschiedene Arten, die sicher auch bei euch als Angebot vorhanden sind. Lasst uns das auch zugreifen. Paulus, der ermutigt der Thessalonicher und sagt, freut euch, was immer geschieht und lasst euch doch nichts vom Gebet abbringen. Und der dritte Aspekt, auf den Paulus uns hinweist, beten gemeinsam miteinander, füreinander. Er schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und dann wird uns zum Beispiel in der Apostelgeschichte berichtet, wie Gemeinde das gemacht hat. Da heißt es, während Petrus nun streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Und Bibelkenner wissen, wie da die Gefängnistüren aufgegangen sind und er an alle vorbeimarschiert ist, ohne dass da jemand reagieren konnte. Wer regelmäßig so die Berichte von uns verfolgten Geschwistern in dieser Welt liest, der begegnet immer diesem Satz: Bitte, betet für uns, damit wir im Glauben nicht schwach werden. Füreinander beten, einander beschützen, einander ermahnen, bestätigen, ermutigen, das ist Herz von Gemeinschaft. Und die Apostel sind da vorangegangen, zu ihrer Zeit schon. Es heißt dort im Apostelkapitel 14, überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie, bevor wir in Gottes Reich einkehren. Miteinander, füreinander. Im Septemberheft von Open Doors, vielleicht haben es ja einige auch von euch, da stand dieser kurze Abschnitt von Pastor Samuel aus Indien, der schreibt: Nur weil ihr betet, können wir unseren Dienst tun. Weil ihr betet, können wir das Risiko eingehen, in gefährlichen Zeiten in gefährliche Gebiete zu gehen, um unseren Geschwistern in Not zu helfen. Ich habe da hinten auf die graue lange Band noch ein paar Hefte von Open Doors vom Oktober hingelegt. Da ist Nordkorea dran. Vielleicht nimmst du eines mit und nimmst diese Anliegen auch aufs Herz für Beten, für sie, gemeinsam, miteinander. Und das Gleiche gilt auch hier vor Ort, auch in eurer Gemeinde. Zumindest einzelne Anliegen kenne ich, weiß ich, sind auch Nöte, wo man miteinander aufs Herz nehmen muss, wo der eine dem anderen hilft, womöglich ist Hand anlegt, aber miteinander die Lasten tragt und dann erfahren dürft auch, dass diese Fürbitte füreinander den anderen stärkt und er sagen kann: Danke, hat mich wieder neu ermutigt, ich gehe wieder meinen Weg. Bei uns im Pfuhl gibt es da so einen Gebetskasten, da kann man anonym oder mit Namen Anliegen reinwerfen, die man hat, für die man als Gemeinde beten soll. Vielleicht auch etwas, wenn ihr sowas nicht habt. Gott hört, Gott erhört Gebet. Er hört unser gemeinsames Flehen und Bitten. Auch da, wo aus unserer Sicht nicht immer so reagiert, wie wir es vielleicht erbitten. Oder wenn er uns zumutet, dass wir länger, ja, manchmal lang warten müssen, und er scheinbar nicht handelt. Doch Gott erhört Gebet, denn er steht zu seinem Wort, er hat sich in seinem Wort verbindlich gegeben, sonst ist es Kogelores. Er sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Entweder stimmt es oder du kannst der Katz geben, sagt man so auf richtig schwäbisch, ja? Nein, es gilt. Gott hört Gebet. Er tut es auch dann, wenn er einer meiner Bitten nicht reagiert, nicht erhört, weil es nicht gut ist für mein Leben, was ich mir da vielleicht erwünsche, weil er was anderes hat. Das ist eine Schlüsselstelle für unser Leben, ob wir glauben, dass Gott das Beste für mich will. Wenn das so der Fall ist, dass ich das glaube, Gott will das Beste für mich, dann gilt es auch vertrauensvoll zu warten, bis er handelt, in Geduld. Wir sehen immer nur das, was vor Augen ist. Wir wissen nicht mal genau, was morgen ist oder was, wenn man heute rausgeht, was alles auf uns zukommt. Wir sehen ganz kurz den nächsten Schritt nur. Gott sieht drüber hinaus. Gott sieht den Tag, da wo er dich hinbringt, ans Ziel. Und er ist unser Vater. Und er will uns seiner Liebe doch das geben, was gut ist für unser Leben. Die Frage ist nur, glauben wir das immer wieder? Was mir wichtig ist, lass dich auf keinen Fall von Menschen verunsichern. Und das kommt immer wieder auch in fromme Kreise vor, die vollmundig daherkommen und sagen, du hast nicht richtig gebetet. Du hast nicht ernstlich geglaubt. Du hast vielleicht gar nicht gefastet, also ein bisschen mehr getan, um das zu unterstreichen, was du willst von Gott. Beziehungsweise in deinem Leben, da muss etwas nicht in Ordnung sein. Ja, es kann durchaus mal auch Ursache sein, weshalb Gott nicht reagiert. Aber das ist nicht die Regel, denn der Heilige Geist deckt solche Hindernisse auf. Beten. Man könnte über Gebet viel sagen. Man müsste eigentlich da ein paar Predigten nacheinander halten, weil da ein Geheimnis so viel noch verborgen ist. Zum Beispiel dieses, weshalb ist Gebet so umkämpft? Kein Bereich unseres Glaubenslebens ist so umkämpft wie das Gebet. Weshalb? Vielleicht nur ein Grund, so ganz kurz. Weil der Widersacher Gottes, Satan, uns an der Schlüsselstelle unseres Glaubenslebens lahmlegen will. Weil der Widersacher Gottes, Satans, dich an der Schlüsselstelle deines Glaubenslebens lahmlegen will. Wer mehr darüber lesen möchte noch, warum, der kann mal Epheser 6 nachschlagen. Ich komme zum Schluss. Gebet, beten. Von Charles Spurgeon nochmal die Behauptung, solange Christen leben, müssen sie beten. Denn nur solange sie beten, leben sie. Solange Christen leben, müssen sie beten. Denn nur solange sie beten, leben sie. Ich möchte euch ganz bewusst eigentlich zum Abschluss herausfordern, mal in der Stille nachzudenken über das Gehörte und euch dann der Frage stellen und sie beantwortet, der Frage, ist Gebet ein Weggefährte, wie vieles andere auch, oder ist Gebet dein Weggefährte mit dir? Amen. Lass uns einfach das Gehörte gleich einmal miteinander praktizieren und gemeinsam miteinander das Vaterunser abschließend beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr habt noch ein Lied.